So, und jetzt kommen wir zu dem Moment, auf den ich mich den ganzen Morgen schon gefreut habe. Pastor Fred und Pastor Judy sind hier. Die beiden sind Giganten des Glaubens, wirklich. Das sind Leute, da habe ich eine Hochachtung von, wie vor wenig anderen. Das sind mit die demütigsten Leute, die ich kenne, aber gleichzeitig die fleißigsten und die, die am meisten investieren in Gottes Reich, in so vielfacher Weise. Sie haben das Herz eines Dieners, wirklich, alle beide, immer und immer wieder. Und dabei sind es Könige in Gottes Sicht. Und ich bin so froh, dass ihr euch das bewahrt habt, bei all dem, was ihr für Gott tut und tun dürft und was ihr tut für Rema, für die Gemeinden, die ihr leitet, für die Bibelschulen, die ihr leitet, für den Dienst in vielen anderen Gemeinden, den ihr tut. Ihr seid solche Schätze und wir schätzen es so sehr, dass ihr diese 600 Kilometer fast hier hochgefahren seid, um uns zu dienen. Das berührt mich immer wieder und ich weiß, das ist ein Opfer und ich bin so dankbar. Danke, dass ihr unsere Freunde seid und dass ihr hier seid. Herzlich willkommen, Pastor Fred, Pastor Judy.
Hast du das Mikro oder hast du? Einen schönen guten Morgen von unserer Seite. Halleluja. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Wir werden uns freuen und fröhlich sein. Egal wie es ausschaut, egal was der Feind versucht zu tun, wir sind mehr als Überwinder. Amen. Das war eine gute zwei Amens. Amen. Wir sind mehr als Überwinder. Amen. 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 Ich habe etwas Kurzes, ich möchte für euch als Ermutigung weitergeben. Es sagt, ich habe ein Bild gesehen heute Morgen auf mein Telefon und diese Geschichte gehört dazu. Also ich möchte das kurz lesen. Es ist ein Adler und auf der Rücken von der Adler sitzt eine Raben oder Krähe. Ein Krähe, oder? Sag mal. Eine Krähe, okay. Mein Deutsch wird immer besser. Ganz besonders, wenn ich fahre nach Deutschland. Der einzige Vogel, der es wagt, auf einem Adler zu picken, ist die Krähe. Sie setzt sich auf seinen Rücken und beißt ihm in den Hals. Der Adler reagiert nicht und kämpft auch nicht mit der Krähe. Er verschwendet weder Zeit noch Energie auf die Krähe. Er öffnet seine Schwingen und steigt höher. Je höher sie fliegt, desto schwieriger wird es für die Krähe zu atmen und sie fällt wegen Sauerstoffmangels. Lerne vom Adler. Und kämpfen nicht gegen die Krähen. Sie versuchen anzugreifen, aber sie fallen weg. Jesaja Kapitel 40, Vers 31 sagt, doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Halleluja. Vielleicht bist du da heute und du brauchst neue Kraft, weil du hast Krähe auf deinen Rücken gehabt. Amen. Aber die Höhe, die du fliegst mit dem Herrn, sie werden wegfallen. Halleluja. Wir haben den Sieg in Jesus Christus. Und wir müssen unsere Augen immer auf Jesus richten, weil er gibt uns die Stärke, die wir brauchen. Es sagt, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Halleluja. Das ist mein Bekenntnis heute. Ich hoffe, dass du kannst auch mich mit mir identifizieren. Die Krähen fallen weg. Das hat mir heute Morgen gesegnet. Amen. Also vielleicht versuchen sie immer auf deinen Hals zu kommen und auf dich zu pecken, aber ich sag dir, wir fliegen höher mit dem Herrn Jesus Christus. Und unsere Feinde haben keine Chance. Halleluja. Weil wir wandeln in dem Sieg, den er für uns errungen hat. Sei gesegnet heute. Amen.
Hier ist ein Lied, das ich geschrieben habe vor, ich weiß nicht, ungefähr einem Jahr. Und es geht einfach um diese persönliche Beziehung, die wir mit den Herrn haben. Es gibt Erwartungen, die Menschen haben, Erwartungen von alle verschiedenen Seiten von Menschen, die dies oder jenes von uns haben möchten oder brauchen und so weiter und so fort. Aber wenn wir zu den Herrn kommen, können wir ganz ruhig einfach uns sein und wir müssen nicht versuchen, Gott zu beeindrucken, müssen nicht versuchen, seine Gunst zu gewinnen. Er liebt uns, er ist für uns und er steht zu uns jeden Tag. Es ist leider auf Englisch. aber um das geht es eigentlich, diese persönliche Beziehung mit dem Herrn. There's a place in my heart just for you. No one else holds the key to this room. You see things no one else gets to see. You know all that there is about me. There are things that I keep deep inside. No one else sees the pain that I hide. How I feel, what I think, who I am. You see all. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for living in me, giving me strength, being my help every day. Thank you, thank you, Holy Spirit. Preist dem Herrn, Halleluja, danke, danke, danke. Ja, Amen. Heiliger Geist, wir danken dir jetzt für diese Zeit, die wir miteinander haben. Und wir bitten dich, Herr, mach Gebrauch davon. Sei du in unserer Mitte verherrlicht, verherrliche Jesus. Wir sind so dankbar, Amen. So dankbar, Gott ist zu uns jeden Tag gut und Halleluja, er liebt uns und niemand und nichts kann das ändern. Niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Schön bei euch zu sein. Wieder. So alle Jahre wieder. Ja. Für uns ist es auch eine große Ehre, hier mit euch zu sein. Wir schätzen euch. Wir lieben diese Gemeinde. Wir beten für euch. Wir beten für euch immer und immer wieder. Amen. Weil gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam werden wir den Auftrag, Halleluja, erfüllen, die der Herr uns beauftragt hat. Wir sind so dankbar für Pastor Bernd und auch Pastor Iris. Die sind auch ein Segen für uns und sie reden auch in unser Leben, haben uns einmal nach dem anderen gesegnet. Wir schätzen die Beziehung und Freundschaft. Eigentlich für Pastoren, es gibt nicht wirklich immer so viele Menschen, die wir als Freunde bezeichnen können. Aber wir sind so dankbar für die Freundschaft, die Gott uns gegeben hat. Preis dem Herrn. Ja. Ja, gestern haben wir auch keine schöne Zeit gehabt. Wir haben so über Finanzen gesprochen. Und ich möchte sagen, als ich mich vorbereitet habe dafür, ich dachte, wow, das ist so gut. Ich bin so begeistert und ich bin selber so ermutigt worden. Wenn du nicht da warst, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, das irgendwie auf MP3 oder CD oder was auch immer zu bekommen. Aber ich würde es wirklich hoch empfehlen. Nicht, weil ich das gesagt habe, bitte go schön, wie wir in Österreich sagen. Nein, nicht deshalb, sondern weil es Gottes Wort ist und es wird ein Segen sein. Okay, ich habe viel zu sagen und wenig Zeit. Ihr müsst wirklich schnell zuhören. Seid ihr bereit? Heute geht es übernatürliche Beschleunigung. Lesen wir zuerst in Hebräer 12 und Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede unnötige Belastung abwerfen, die uns behindert, und auch die Sünde, die uns so leicht verstrickt. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Gott hat einen Plan für deinem Leben und für meinem Leben. Wir laufen nicht gegeneinander, es ist nicht Konkurrenz. Wir laufen den Lauf, den er für uns bestimmt hat, nicht den Lauf, den er für jemand anders bestimmt hat. Amen. Aber wir müssen manchmal einige Lasten ablegen und auch, weißt du, Schluss machen mit der Sünde, die uns so leicht verstrickt. Das ist die Wahrheit, die Sünde kann uns so leicht verstricken. Und Tatsache ist, Gott wird uns helfen. Er schenkt uns die Gnade. Bei unserem Pastoren-Retreat letzten November, bei unserem Pastoren-Retreat geht es nicht viele Lehre über Leiterschaft und diesen. Es geht Gemeinschaft, Lobpreis und Anbetung, Gott suchen und seine Gegenwart erleben und von ihm einfach zu hören. Und an den ersten Abend haben wir eine längere Zeit Lobpreis gemacht und wir haben gebetet und Lobpreis gemacht und gebetet, in Sprachen gebetet, gesungen, spontan von unserem Herzen neue Lieder gesungen. Es war eine großartige Zeit. Und dann auf einmal, ungefähr 23 Uhr, habe ich das Wort bekommen. Und ich muss auch zugeben, zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich voll des Geistes.
Wisst ihr, was ich meine mit voll des Geistes? Weißt du, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein, ist nicht nur eine theologische Ansicht, es ist eine Erfahrung. Und wenn du voll des Geistes bist, sind die Sorgen weg und Freude ist da und Kraft ist da. Halleluja. Und auf einmal, der Heilige Geist hat mir ein Wort gegeben. Und das Wort war Beschleunigung. Ich werde es nicht vergessen, ich saß da in seiner Gegenwart. Beschleunigung. Beschleunigung. Und dann auf einmal ein zweites Wort. Übernatürliche Beschleunigung. Und als ich darüber nachgedacht habe, hat es begonnen, sich zu entfalten in meinem Leben. Und ich glaube, der Herr hat mir einiges gezeigt. Und sagte, dass diese nächsten Zeiten, die kommen für uns als Gemeinde Jesus, werden Zeiten der übernatürlichen Beschleunigung. Dinge werden schneller gehen. Dinge, die früher lang gedauert haben und so weiter, die werden schneller zustande kommen. Dinge, die schwierig waren, die werden leichter und einfacher sein. Dinge, die vielleicht einem Jahr benötigte, werden in einem Monat geschehen. Oder Dinge, die einen ganzen Monat brauchten, um zu tun und zu erledigen, werden in einer Woche oder kürzer in dem Sinn stattfinden und geschehen. Solche Dinge wird Gott machen. Und dann, ich habe ganz besonders, wenn es geht um Versorgungen, Dinge, für die wir geglaubt haben, Dinge, die wir brauchten schon eine längere Zeit, sie werden schneller eintreten, Dinge, die wir brauchten. Wir haben das auch schon erlebt, das kann ich sagen, bei uns in der Gemeinde haben wir das erlebt. Heilungen werden schneller kommen. Es gibt einige Leute, die kämpfen eine lange Zeit für Heilungen, glauben. Und weißt du, das ist wunderbar. Wir sollten dranbleiben, niemals aufgeben. Aber der Herr möchte diese Prozesse und so weiter beschleunigen für dich. Und ich bin überzeugt auch, dass Susan für deinen Mann Alex, ich bin überzeugt, dass der Herr beschleunigt seine Wiederherstellung und Heilung. Ich bin auch ganz sicher, dass die Ärzte werden auch staunen. Sie werden beeindruckt sein, wenn sie sehen, was der Herr macht für Alex. Amen. Und Durchbrüche werden schneller kommen, Segnungen werden schneller kommen, Rettungen. Menschen, für die wir jahrelang gebetet haben, die werden auf einmal schnell zum Herrn kommen. Sie werden zu ihm laufen sogar. Ressourcen, Gebäude, Ausrüstungen, Fahrzeuge, Personal werden schneller zur Verfügung gestellt. Und das hat mich sehr froh gemacht, dieser letzte Teil besonders, weil wir haben eine große Vision. Und wir möchten vieles tun und wir brauchen, Halleluja, solche Ressourcen. Ich bin überzeugt, dass diese nächsten Zeiten werden Zeiten der übernatürlichen Beschleunigung sein. Und wir sind auf einem guten Weg. Aber habt ihr gemerkt, dass es geht manchmal so langsam? Und es gibt so viele Menschen, die bis jetzt nicht gehört haben, sogar in Deutschland, auch in Österreich, die das Wort des Herrn, das Evangelium, das einfache Evangelium nie gehört haben. Oh ja, ein bisschen was von Religion kennen sie eh. Ja, die haben den Namen Jesus gehört. Aber was das alles bedeutet und wie er ist und was er für sie tun möchte, die meisten haben nicht die kleinste Ahnung. Das muss schneller gehen. Und so, wir waren dann in Februar dieses Jahr in den USA und bei unserem Rhema-Direktoren-Treffen. Ich habe das zweimal von anderen Leuten gehört. Übernatürliche Beschleunigung und der andere hat es so formuliert. Wir müssen schneller und weiter gehen als vorher. Wir müssen schneller und weiter gehen. Und dann im März, wir haben unsere Missionskonferenz gehabt und eine Frau aus der Czech Republic, sie und ihr Mann, sie leiten eine Gemeinde und sie haben auch eine Missionsgesellschaft, senden Missionaren aus und sie hat gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen dieses Jahr, das wird schneller gehen und wir werden weiter ausstrecken. Und dann ich habe mit einem kleinen Bruder aus Indien gesprochen. Weißt du, wenn ich sage, jemand klein ist, dann sind sie klein, weil so groß bin ich auch nicht. Und er sagte zu mir, Pastor Fred, der Herr hat es mir auch gesagt. Dieses Jahr wird ein Jahr der übernatürlichen Beschleunigung. Ich bin begeistert. Ich weiß, Gott möchte Großes tun. Nicht nur dieses Jahr, sondern in dieser nächsten Zeit. Weißt du, wir gehen, Halleluja, in Richtung der Wiederkunft Jesu Christi. Und es gibt eine große Ernte, die hereinkommen müssen. So, ich habe unser Team in Wels das gesagt, weil ich so begeistert war. Ein Jahr, eine Zeit der übernatürlichen Beschleunigung. Und eine von unseren Mitarbeiterinnen sagte, ich habe gehofft auf ein Zeit der übernatürlichen Entschleunigung. Weil es ist nicht so, als wenn wir nichts machen. Wir sind schon ziemlich beschäftigt und wir machen schon viel. Und ich bin überzeugt, es ist auch bei euch so. Aber der Herr hat mir gesagt, es geht nicht um alles, was wir machen werden. Es geht nicht um, dass wir harter arbeiten müssen und mehr tun müssen, sondern dass er durch die Kraft seines Heiligen Geistes mehr durch uns machen möchte. Halleluja. Dass er uns effizienter machen möchte. Nicht, dass wir, weißt du, mehr leisten müssen und mehr tun müssen, mehr geben müssen, sondern dass er durch uns das bewirkt, was er bewirken möchte. Und diese Stelle, Zacharia 4 und Vers 6, bedeutet für mich jetzt momentan so viel. Zacharia 4 und Vers 6, da steht, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Aber das ist nicht nur an Zerubabel, das ist auch an dich gerichtet, an mich gerichtet. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herrscher. Halleluja, wir werden übernatürliche Beschleunigung erleben, aber es geht nicht, dass wir müssen selber irgendwie jetzt das bewirken, sondern durch seinen Geist. Wieder vor ein paar Jahren bei einem anderen Pastoren-Retreat, stell dich vor, der Herr spricht zu uns. Und er sagte, Fred, du bist nicht klug genug, um alles zu tun, wozu ich dich berufen habe. Und als ich das gehört habe, war ich nicht beleidigt. Ich habe begonnen zu lachen, weil ich dachte, habe ich schon gewusst. Natürlich bin ich nicht klug genug, um alles zu tun, wozu der Herr mich berufen hat. Du bist es auch nicht. Schau mich nicht so an. Aber ich war nicht beleidigt. Ich dachte, das war lustig, weil das war mir klar. Aber offensichtlich, ich brauchte eine Erinnerung. Und ich denke, manchmal, der Herr muss uns auch erinnern, dass wir das nicht alleine schaffen. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er hat nicht gemeint, dass wir die Zähne nicht putzen können ohne ihn. Weißt du, bevor ich Jesus gekannt habe, habe ich auch die Zähne geputzt. Fast jeden Tag. aber weißt du, er meint, dass wir können nichts mit ewiges Wert tun ohne ihn. Es gibt viele Dinge, die vergehen werden. Aber das Einzige, was bleiben wird, die sind die Dinge, die wir im Namen des Herrn getan haben. Dinge, die wir für Menschen getan haben. Menschen, die er liebt. Halleluja. Diese Dinge, sie werden bleiben. Diese Früchte werden bleiben. Und ohne ihn können wir nichts mit ewiges Wert tun. Und manchmal brauchen wir eine kleine Erinnerung dazu. Ja? Weil es ist so leicht, irgendwie zurückzufallen in diese alte Lebensmustern, wo wir alles machen. Wir tun alles, was wir können. Wir denken an, okay, was kann ich heute machen? Und ich glaube, dass der Herr möchte, dass wir uns öffnen und sagen, Heiliger Geist, komm, sei du bei mir heute nicht nur irgendwie dabei, aber ich möchte das auch erleben. Ich möchte wissen und erkennen und erleben, dass du dabei bist. Komm, sprich zu mir. Komm, führe mich. Komm, hilf mir in meinen Alltag. Komm, wirke du in mir und durch mich. Amen. Ja, wir sind nicht klug genug, stark genug, reich genug zu tun, was er uns beauftragt hat zu tun. Aber mit seiner Hilfe wird alles einfacher. Es wird nicht schwieriger, es wird leichter. So diese Mitarbeiterin bei uns, ich glaube, sie war ermutigt. Und wir erleben auf einmal eine Ruhe bei uns in unserem Team. Und ich muss sagen, das heißt nicht, dass jeden Tag leicht ist, aber wir erleben eine Art Ruhe, die vorher nicht da war. Und es ist nicht, dass wir weniger tun. Wir tun immer noch extrem viel. Wir haben gedacht, diese oder jenes werden wir abschneiden. Bis jetzt, ich weiß nicht, dass wir etwas abgeschnitten haben. Wir haben ein paar Dinge hinzugefügt. Aber es wird immer leichter, es wird immer einfacher mit seiner Hilfe. Sag es einmal, Heiliger Geist, komm wieder neu und erfülle mich. Heiliger Geist, komm wieder neu. Wirke du in mir und wirke du durch mich. Amen. So, ich habe zwei Dinge bekommen bezüglich dieser Botschaft, übernatürliche Beschleunigung. Eine ist, um schneller zu gehen, manchmal müssen wir Gewicht reduzieren. Und ich weiß, ihr schaut mich an und sagt, ja, Fred, das brauchst du ganz besonders. Okay, weißt du, ich arbeite schon dran, aber die letzten paar Tage war es sehr schwierig bei Pastor Bernd und Iris, das muss ich schon sagen. Selbstgemachte Eis und so weiter und so fort und gute Kochen, wow. Aber Gewicht reduzieren, was ich meine, ist eigentlich, es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, die wir abschneiden müssen. Dinge in unserem Leben, die uns zurückhalten. Dinge, die wir machen, nur weil wir sie immer gemacht haben. Und manchmal fragen wir nicht, warum wir es machen. Aber ich glaube, dass der Herr will, dass wir einiges abschneiden. Gewicht reduzieren. Wenn es geht um ein Rennrad, natürlich bin ich nicht so ein Rennfahrer oder so, ich habe kein Rennrad. Aber ich habe gelesen, dass ein durchschnittliches Einsteiger- bis Mittelklasse-Rennrad wiegt ungefähr 9,1 bis 11,3 Kilogramm. Aber der Sieger der Tour de France letztes Jahr, 2022, Jonas Vingegaard, ist mit einem Rad von Cervelo gefahren, das nur 6,8 Kilo wiegt. Das ist ein bisschen weniger. Und er ist schneller gegangen. Und ich denke auch bei uns manchmal, es gibt bestimmte Dinge, die wir dann jetzt ablagern müssen oder abschneiden müssen. Was ist es in deinem Leben, das dich belastet? Gibt es etwas in deinem Leben, die dich zurückhält? Ist es Sorgen vielleicht oder Ängste? Oder vielleicht kämpfst du mit bestimmten Gewohnheiten und so weiter und so fort. Dies ist der Zeit, sie abzuschneiden. Wenn es geht um Sorgen und Ängste, Gott hat uns gesagt in 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf mich. Ich kümmere mich um euch. Sorgen bringt nichts. Wenn wir Sorgen machen über Dinge, das hilft uns nicht. Brother Hagen hat einmal gesagt, Sorge zu machen oder besorgt zu sein, das ist so, als wenn man in einem Schaukelstuhl sitzt. Geht hin und her, viel Bewegung, aber man kommt nicht weiter. Und es ist wirklich so, diese Dinge müssen wir auf den Herrn werfen. In eine ziemlich neue Übersetzung, eine deutsche Übersetzung, das Buch-Übersetzung, wird es so formuliert, alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn, denn er trägt Sorge für euch. Wenn Gott Sorge für uns trägt, dann müssen wir das nicht tragen, oder? Tragen. Amen. Und wenn wir das tragen, kann er das nicht tragen. So werft es auf den Herrn. Diese Bibelstelle habe ich seit so vielen Jahren immer und immer wieder von unterschiedlichen Predigern gehört. Sie haben es gelesen aus der Amplified-Version. Habt ihr je von der Amplified-Bibel hier gehört? Ja, die Amplified? Und so, ich habe das übersetzt für euch, von der Amplified. Da steht, werft eure ganze Sorge, alle eure Ängste, alle eure Sorgen, alle eure Kummer, ein für alle Mal auf ihm. Sag's, ein für alle Mal. Ist gar nicht so leicht, oder? Hast du deine Sorgen jemals auf den Herrn geworfen und auf einmal, die waren wieder da? Ja, die sind irgendwie klebrig, oder? Du werfst es auf den Herrn. Aber weißt du, mit Gottes Gnade, wir müssen erkennen, er trägt diese Sorgen für uns. Und dann steht, er sorgt liebevoll für euch und kümmert sich wachsam um euch. Seine Liebe ist so groß und so stark. Wir müssen um nichts besorgt werden. Egal wie das jetzt aussieht, Gott ist nicht überrascht. Seine Pläne sind unbesiegbare Pläne. Und sein Plan für deinem Leben ist auch unbesiegbar. Bleibe dran, gib nicht auf, werf deine Sorgen auf den Herrn. Deine Ängste, dein Kummer, alles was dich ablenkt von seiner Güte, werf es auf ihn und er wird sich um das alles kümmern. Und dann müssen wir auch den Wirrwarr durcheinander und Unordnung auch reduzieren. Weißt jemand, von was ich rede? Es gibt, weißt du, Bereiche unseres Lebens, die unordentlich sind. Zu viel Unordnung in deinem Leben verursacht auch mentale Unordnung. Ist es wirklich so? Ich habe es auch erlebt. Ich meine, deshalb mindestens ein, zwei Mal im Jahr räume ich meinen Schreibtisch auf. Auf einmal, es wird so hoch, die Stapel, weißt du, von Papieren und Kram. Und ich weiß, dass es alles irgendwo drinnen ist, aber wo das wirklich ist, weiß ich nicht. Und irgendwie, es geht mir einfach besser, wenn ich das alles irgendwie geräumt habe. Weißt jemand, von was ich rede jetzt? Es gibt auch psychologische Studien, die gemacht worden sind. In einigen Zeitschriften kann man sie lesen. Unordnung kann das Stressniveau erhöhen, das brauchen wir nicht. Konzentrationsfähigkeit erschweren, das stimmt. Es gibt so viele Dinge zu tun, aber die sind alle irgendwie jetzt durcheinander. Und dann auch Beziehungen belasten und vieles mehr. In einer anderen Zeitschrift habe ich gelesen, Unordnung kann unsere allgemeine psychische Gesundheit beeinträchtigen, sodass wir uns gestresst, ängstlich oder deprimiert fühlen. Ich glaube, es gibt einige Leute, die sind deprimiert, weil sie fühlen sich, ich habe so eine Last. Ich schaffe das alles nicht. Weißt du, bestimmte Dinge müssen wir einfach räumen. In Prediger 3 und Vers 1 steht, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Und dann in Vers 6, die zweite Teil von Vers 6, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit wegzuwerfen. Wir müssen lernen, manchmal Dinge einfach wegzuwerfen. Ich weiß nicht, wie das in deiner Garage aussieht, aber bei mir, weißt du, das häuft sich auf immer wieder. Und dann müssen wir einen Tag oder zwei Tage nehmen und das alles räumen. Amen. Ist es auch bei dir so manchmal, oder? Und ist es an der Zeit, dass wir von einigen Dingen uns trennen? Wir denken manchmal, oh, das werde ich brauchen in 5 Jahren. Ganz besonders die Kleider, die uns nicht mehr passen. Ich habe es vor, ich werde dies und jenes machen. Und dann auf einmal haben wir die Kleider von 2015, von 2017, von 2019, 2021. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Wenn sie immer noch gute Kleider sind, kannst du sie vielleicht verkaufen. Aber das alles dort aufzuhäufen, solche Dinge werden in unser Unterbewusstsein bleiben. Das ist alles da, alles da. Und es wird wirklich so ein Last für uns sein. Oder vielleicht ist deine Unordnung mehr im digitalen Bereich. Ja, du hast deinen Rechner und auf deinem Computer-Desktop gibt es 20.000 Dokumente. Das ist nicht gespeichert irgendwie in ordentlicher Art und Weise. Oder vielleicht ist das ein E-Mail-Postkasten. Du machst dein Inbox auf und es steht 7.243 Nachrichten und von denen sind 4.200 nicht einmal aufgemacht. Das ist ein Problem. Wir wissen es und merken es nicht irgendwie bewusst, aber in unser Unterbewusstsein, diese Dinge können uns wirklich belasten. Ich möchte euch ermutigen, räume auf. Und dann Ablenkungen, unproduktive Dinge auch loswerden oder fragwürdige Dinge. Zum Beispiel, wenn es gibt irgendetwas in unserem Leben und wir wissen nicht, ist das in Ordnung oder nicht, soll ich das machen oder nicht. Wenn du die Frage stellst, die Antwort ist schon klar, mach das nicht. Schneidet es ab. Und ich konnte viel mehr über das sagen, aber ich möchte kommen zu diesem Punkt. Im Neuen Testament, auch im Alten Testament, sehen wir auch Geschichten von übernatürlicher Beschleunigung. Ich möchte nur ein paar erwähnen. Eine davon ist eine Geschichte, wo Jesus die Menschenmengen ernährt hat mit 5 Laib Fisch und 2 Brot. Und dann ging er auf die Berge und seine Jünger sind in den Boot gestiegen. Und sie wollten dann zu den anderen Ufer kommen. Und Jesus betete. Und die sind in den Boot gestiegen, sie haben gerudert. Und sie sind nicht so weit gekommen, weil es gab einen Sturm und das Wind war gegen sie. Und Jesus kam und er ging auf das Wasser. Kennt ihr die Geschichte? Und zuerst waren sie beängstigt. In Johannes Kapitel 6 kann man diese Geschichte lesen. Die waren beängstigt und sie waren zuerst schockiert. Und Jesus hat gesagt, hab keine Angst. Und dann in Johannes 6, Vers 20 sagte er, fürchtet euch nicht. Und dann in Vers 21, da wollten sie ins Boot nehmen, wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollte. Die haben gekämpft und gekämpft und gekämpft und sind nicht weitergekommen. Und Jesus kam in das Boot, übernatürlich, in einem Augenblick waren sie dort ans Ziel. Und ich möchte sagen, Gott will auch für uns solche Dinge machen. Vielleicht fühlst du dich, als wenn du so viel getan hast, so viel gearbeitet hast und auf einmal bist du nicht weitergekommen, nicht angekommen. Und du hast gekämpft und du hast dein Bestes gegeben und das Wind ist gegen dich gewesen. Halleluja, ich habe ein Wort für dich heute. Dies ist eine Zeit der übernatürlichen Beschleunigung. Jesus steigt wieder im Boot und er wird dich dorthin bringen in ein übernatürlicher, schneller Instant. Amen. Preis dem Herrn. Oder vielleicht hast du das Gefühl, dass du weißt nicht, wie das weitergehen soll. Lass Jesus im Boot, er wird dir helfen. Und dann, es gibt auch eine andere Geschichte, wir kennen alle, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Okay, Wasser in Wein verwandelt. Ich habe gesagt in Österreich, ich denke, er hätte es umgekehrt irgendwie gemacht. So das Wein in Wasser irgendwie verwandelt. Weil, weißt du, manchmal ist es schon ein ziemlich großes Problem, auch in den Gemeinden dort, weißt du, dass Leute trinken ein bisschen zu viel von den alten Wein, haben keinen Raum mehr für den neuen Wein. Aber ja, ist ein anderes Thema. Ich möchte sagen, dass Jesus hat Wasser in Wein verwandelt und es war nicht nur irgendein Wein, sondern das beste Wein. Das beste, ein ganz guter Wein. Und wenn du mit einem Winzer reden würdest, wie lange braucht man, um das beste oder ein sehr guter Wein zu machen? Sie werden sagen, 4 bis 5 Jahre. 4 bis 5 Jahre. Und Jesus tat in einem Augenblick das, was normalerweise 4 bis 5 Jahre braucht. Übernatürliche Beschleunigung. Geschichten gibt es. Aber die Geschichte, die ich jetzt anschauen möchte, ist im Alten Testament. Und es gibt ein paar Prinzipien hier, die ich glaube für uns alle wichtig sind. Wir werden ein paar Minuten das anschauen. Die Geschichte von Elia, der Prophet, und König Ahab. Elia ist zum Ahab gegangen und er sagte, es wird nicht mehr regnen, bis ich das sage. Und dann die nächsten 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Gott hat Elia versorgt während dieser Zeit. Und nach 3,5 Jahre, nachdem er gebetet hat, der Herr sprach zu ihm und sagte, geh jetzt zu Ahab und sagt ihm, das wird wieder regnen. Er hat Ahab dann gefunden, hat gesagt, die haben ein paar Worte miteinander ausgetauscht. Ahab war ein bisschen sauer und zornig auf Elia, das ist klar. Aber dann Elia hat Ahab und auch die Propheten des Baals herausgefordert. Er hat gesagt, ruf sie alle zusammen auf den Berg Karmel und dann wir werden sehen, wer Gott wirklich ist. Ihr meint, dass Baal Gott ist, aber ich sage euch, Yahweh ist der lebendige Gott. Und wir werden jetzt beide, die Propheten des Baals, die dürfen jetzt ein Opfer bringen für Baal und sie dürfen seinen Namen anrufen. Und ich werde das dann auch machen, aber ich werde auf den Namen des Yahwehs rufen. Und der Gott, der antwortet mit Feuer, der ist Gott. Kennt ihr die Geschichte? Und so die Propheten des Baals, die haben das dann gemacht und sie haben getanzt und sie haben gesungen und sie haben geschrien und Baal, Baal. Und wisst ihr, was Baal gesagt hat? Nichts. Nichts ist passiert. Und Elia hat sich sogar ein bisschen ausgelacht, oder? Er hat sich ausgelacht. Ja, rufe lauter, vielleicht ist er taub oder vielleicht ist er unterwegs oder vielleicht sitzt er am Klo. Und die haben lauter gerufen und sie haben sich geschnitten und geblutet und so weiter und so fort. Und dann nichts ist passiert. Aber am Abend, als diese Zeit gekommen ist für den Abendopfer, hat Elia etwas Besonderes gemacht. Er hat diese Steine genommen von der niedergerissenen Altar des Herrn. Und er hat diesen Altar dann wieder aufgebaut, wieder hergestellt. Und liebe Leute, ich glaube, Deutschland braucht auch ein Wiederherstellung von dem Altar Gottes. Das glaube ich von ganzem Herzen. Dass wir diese zerbrochene, niedergerissene Altar, weißt du, viele Leute möchten nichts davon hören, aber jemand muss aufstehen und diesen Altar wieder aufbauen. Und ein Altar ist ein Art, ist ein Ort der Begegnung. Ein Altar ist ein Ort, wo wir Gott suchen. Ein Altar ist, wo wir unser Leben den Herrn wieder neu opfern. Amen. Und das hat er gemacht. Ich werde nicht vergessen, als Judy und ich Jesus kennengelernt haben, wir sind in die First Assembly of God gegangen. Das war eine Pfingstgemeinde. Ich meine, die First Assembly of God, nicht der zweite. Und jeden Sonntagabend haben wir einen besonderen Gottesdienst gehabt. Und am Ende von dem Gottesdienst sind wir alle die brave Pfingstler mindestens, wir sind alle nach vorne gekommen und wir haben gekniet und wir haben gebetet. Wir knieten vor, die haben es als Altar bezeichnet, aber ein Altar war das nicht, wie wir kennen hier in Europa. Das war einfach so ein Gebetsbank, wo wir knieten und beteten. Und wir haben gebetet in diese Gottesdienste jeden Sonntagabend. Wir haben gebetet manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine ganze Stunde mit Tränen in den Augen. Und wir haben uns den Herrn hingegeben. Und wir haben den Herrn, weißt du, um seine Hilfe und Gnade für die kommende Woche gebetet und so weiter und so fort. Ich werde nicht vergessen, Sonntagabends ist Judy fast immer nach Hause gegangen mit roten Augen. Wir haben das als die pfingstliche Schminken bezeichnet. Aber die waren wunderbare Zeiten. Wir haben von den Herrn gehört. Meine Frage ist, hast du den Altar in deinem Leben wiederhergestellt? Hast du Altarzeit mit den Herrn, wo du Gott begegnen kannst, wo du den Herrn suchen kannst, wo du sein Feuer wieder neu erleben kannst? Wir brauchen diese Zeit beim Altar. Sagt Amen. Amen. Sag mal, Herr, lass dein Feuer fallen. Amen. Und so Elia, er hat diesen Altar wieder aufgebaut, hat das Opfer dargebracht und dann betete er ein ganz kurzes Gebet. Herr, zeig dieses Volk, dass du sie lieb hast, dass du sie wieder zu dir jetzt zurückgeholt hast. Halleluja. Und dann das Feuer Gottes ist gefallen und verzehrte das Opfer. Und die Leute haben begonnen zu schreien, Yahweh, der ist Gott. Yahweh, der ist Gott. Ich weiß, das wird ein Jubelschrei in Deutschland geben. Das wird ein Jubelschrei geben, wo sie bekennen, Jesus ist Herr über Deutschland. Amen. Ich habe gedacht, dieses Lied von Susan, das sollte der neue Bundeshymne sein für Deutschland. Sie hat ein Lied auf ihr CD. Wenn du das nicht hast, dann sollst du es holen. Ein Lied auf die CD, es heißt Deutschland. Ein ganz wunderschönes Lied. Amen. Halleluja. Also, das Opfer ist verzehrt worden, die Leute kehrten um, aber die Geschichte endet dort nicht. Elias sagte zu Ahab, okay, geh essen und trinken, weil ich höre den Geräusch von einem großen Regen, viel Regen, ja? Und so Ahab ging hinauf und er hat dann gegessen und ein bisschen Zeit mit seinen Kollegen verbracht. Und Elia ist auf den Berg gegangen und er kniete sich nieder und hat seinen Kopf zwischen die Knie gestellt. Das so steht es geschrieben. Das ist gar nicht so leicht. Probier es einmal. Aber er hat gebetet. Und er hat einmal gebetet und er sagte zu seinem Diener, er sagt, geh und schau, gibt es Wolken jetzt? Der Diener schaute und kam zurück, na, eigentlich nichts. So er betete ein zweites Mal mit Kopf zwischen die Knie. Ich meine ernsthaft, ein glühendes, ein Gebet, das aus seinem Herzen gekommen ist. Und er sagte seinem Diener, schau jetzt, schau jetzt. Und der Diener kam zurück, na, immer noch nichts. Und er betete so ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein sechstes Mal. Und jedes Mal, nein, das gibt kein Wolke, wir sehen nichts. Aber er betete den siebten Mal. Und liebe Leute, ich bin überzeugt, das spricht vom Durchbeten. Siebenmal spricht von Vollendung. Siebenmal spricht von Vollkommenheit. Elia betete durch. Er betete, bis er wusste, das, was er von den Herrn wollte, ist ihm gegeben worden. Und am siebten Mal ist der Diener zurückgekommen und sagte, ich sehe eine Wolke so klein wie ein Mannes Hand. Das Hand von einem Mann. Und Elia stand auf und er sagte, sagt Ahab, er muss jetzt, weißt du, herunterfahren, wenn er herunterkommen möchte. Weil jetzt wird ein heftiges Regen geben. Halleluja. Das ist, was er sagte. Und so Ahab stieg in sein Streitwagen. Und du kannst vorstellen, er hat die Präsidentenlimousine gehabt. Er hat den besten Streitwagen in ganz Israel gehabt. Er hat die schnellsten Pferden, die Geld kaufen konnten. Stell dir vor, er war der König, er hat alles zu seiner Verfügung gehabt. Und er stieg in seinen Streitwagen und er hat begonnen, eigentlich herunter, den Berg herunter zu fahren. Aber dann in 1. Könige 18 und Vers 46, da steht, die Hand des Herrn kam über Elia. Das spricht von dem Geist Gottes, die Salbung des Heiligen Geistes. Es ist nicht durch Macht, nicht durch Kraft. Du schaffst es nicht alleine. Es ist durch seinen Geist. Amen. So, Hand des Herrn kam über Elia und es steht, er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Der schnellste Streitwagen, der beste Streitwagen, schnellste Pferden. Ich meine, und er ist schneller gelaufen als sie. Der König, der hat alles im Natürlichen, die da war, um sich schnell zu machen und stark zu machen. Elia, der hat nur seine eigenen zwei Füße, aber auch den Heiligen Geist. Und er ist schneller gelaufen. Und das ist ein Bild für uns, für übernatürliche Beschleunigung. Ich würde gerne ein bisschen mehr darüber sagen, aber ich muss es jetzt zu Ende bringen. Er ist schnell gelaufen und er ist schnell gelaufen in die Kraft des Heiligen Geistes. Das war übernatürliche Beschleunigung. Und Elia ist ein Bild für uns von der Gemeinde Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Er ist ein Bild für die Gemeinde. Deswegen ist Elia nicht gestorben, sondern er ist entrückt worden. Kennt ihr die Geschichte? Ja, weißt du, Gott hat seine Engel gesandt und hat Elia einfach geholt von der Erde. Er ist entrückt worden. Es ist ein Bild von Jesus. Und wenn wir lesen in Malachi, dann lesen wir, dass Gott wird Elia wieder senden, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn. Du kannst es hier lesen. Bevor den großen und furchtbaren Tag des Herrn wird Elia kommen. Und das bedeutet nicht, es hat nichts mit Reinkarnation zu tun. Sondern es spricht von denselben Kraft und Salbung, die auf Elia war. Das wird jetzt auf jemand anders kommen und diese Person wird den Weg des Herrn vorbereiten. Und wir wissen, als Jesus damals gekommen ist, vor 2000 Jahren, seine Jünger haben sogar gefragt, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia muss zuerst kommen? Kennt ihr die Geschichte? Und dann Jesus antwortete, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht gekannt. Sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Und dann wüssten sie, sie haben von Johannes der Täufer gesprochen. Wie viele von euch sind immer noch mit mir? Kennt ihr das? Ja, kennt ihr die Geschichte, ja? Also Johannes der Täufer war nicht Elia, nicht eine Reinkarnation, sondern er diente, und das kann man in Lukas 1 lesen, in denselben Kraft und Salbung des Elias. Amen. Und in seinem Dienst, er hat das Volk vorbereitet für das Kommen des Herrn. Er hat Menschen getauft, er hat sie zu Buße gerufen. Weißt du, genau wie Elia, er hat sie zu Buße gerufen, zu den wahren Glauben zurückgeholt, um den Weg zu vorbereiten für Jesus. Und dann, als Jesus kam, hat Johannes ihm getauft. Wir kennen die Geschichte, oder? Dann Jesus diente 3,5 Jahre lang, ist gestorben, aufgestanden. Aber liebe Leute, das ist nicht, was Malachi meinte. Weil, das steht hier in Malachi 3,23, ich werde euch den Propheten Elia bevor den Tag des Herrn, der große und furchtbare Tag. Ich meine, wenn Jesus wiederkommt, dann, weißt du, hier auf Erden wird es nicht so schön sein. Das wird eine Zeit des Gerichts auf diese Erde geben wie nie zuvor. Aber Jesus kommt, um uns zu sich zu holen. Das wird tatsächlich eine Entrückung geschehen. Halleluja, die Posaune wird posaunen. Eine Stimme des Erzengels wird erschallen. Und Jesus selbst wird für uns kommen in Wolken. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und dann wir, sag's mal wir. Sag's wieder mal wir. Wir, die am Leben sind, die übrig bleiben, wir werden gleich mit ihnen entrückt werden, den Herrn entgegen in die Luft. Kennt ihr diese wunderbare Stelle und Wahrheit? Genau. Und nachdem wir aus dem Weg sind, dann das wird die schlimmste Zeit sein, die es jemals auf Erden gegeben hat, so hat Jesus gesagt. Der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und wir sind eigentlich hier, um Menschen vorzubereiten für sein Wiederkommen, für Jesus sein Wiederkommen, bevor dieser große und furchtbare Tag kommt. Er hat gesagt, ich werde Elia senden. Und er hat nicht gemeint, dass er würde zum Beispiel Elia senden bei dieser Erstankunft. Das hat er schon getan. Aber bevor der große und furchtbare Tag kommt Elia wieder. Und er hat nicht gemeint, wieder einmal keine Reinkarnation, nicht ein einziger Mensch, sondern wir sind auch eins geworden in Jesus Christus. Wir sind den Leib Christi. Wir sind alle eins miteinander. Und er wird seinen Geist auf uns kommen lassen. Zeichen und Wunder werden geschehen wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ich habe es Bernd und Iris gestern Abend gesagt. Vor ungefähr 5 oder 6 Jahren, oder vielleicht war das sogar ein bisschen länger, als war ich in Bonn und ich lehrte diese Bibelschule-Fakt, die wir haben. Das heißt Geschichte der Pfingstbewegung. Wie viele von euch wissen etwas über die Pfingstbewegung? Ja? Weil, weißt du, in Österreich, die meisten Menschen haben keine Ahnung, was ein Pfingstler ist. Die denken, dass das ist ein Schnapsform. Es gibt Obstler und Pfingstler und so weiter. Aber so, wir haben über die Pfingstgeschichte gelehrt. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Manchmal, wir fühlen uns so klein. So ein winziger, weißt du, fast unsichtbare Teil von der deutschen oder österreichischen Gesellschaft. Viele Menschen wissen nicht mal, dass es uns gibt, dass wir existieren. Aber in anderen Ländern ist es nicht der Fall. In den USA, weißt du, die Pfingstbewegung hat das ganze Land geprägt und durchgedrungen. Und es gibt viele, viele Millionen von Pfingstlern in den USA. Charismatiker wie wir und so weiter. In Brasilien momentan fast 50% aller Menschen in Brasilien sind von neuem geboren und der größte Teil sind auch mit dem Geist erfüllt, die sind Pfingstler, in anderen Ländern. Es ist wirklich erstaunlich, Gott tut Großes. Und ich habe mit den Herren gesprochen und ich lehrte über die Pfingstbewegung. Und warum ist es in Deutschland nicht so stark gewachsen, wie das in den USA oder in Brasilien oder in vielen anderen Ländern gewachsen ist? Und es gibt vielleicht mehrere Gründe und man redet von der Berliner Erklärung und man redet von unterschiedlichen Sachen. Aber ich weiß, dass als die Pfingstbewegung nach Europa gekommen ist, Deutschland hat eine mächtige, mächtige Erweckung erlebt. Tausende Leute haben sich bekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. 1907, 1908, 1909. Weißt du, das war eine riesige Bewegung und in alle Medien ist es auch zum Lesen geworden. In alle die Großmedien, die haben das auch berichtet. Warum ist es dann nicht so stark gewachsen wie in anderen Ländern? war kurz danach hier in Deutschland, kam der Erste Weltkrieg. Und dann, weißt du, mit einer kleinen Pause kam der Zweite Weltkrieg. Überall auf der Welt, weißt du, diese Pfingstbewegung hat sich ausgebreitet und Millionen von Menschen waren dadurch, Halleluja, mitgeschwemmt und sie haben Jesus kennengelernt und die Geistestaufe erlebt. Aber das, was hier in Europa geschehen ist, das war so tragisch. Und als ich lehrte damals in der Bibelschule, der Geist Gottes kam auf mir und ich habe begonnen zu heulen. Es ist, als wenn ich gespürt habe, wie Gottes Herz gebrochen worden ist über das Leiden, die Europa erlebt hat in dem 20. Jahrhundert. Er wollte Dinge machen und es war nicht möglich, weil es gab böse Menschen, die, weißt du, in die Machtstellen waren. Und Gott wollte einiges tun und es war derzeit nicht möglich. Und ich spürte seine Liebe für Deutschland, seine Liebe für Europa. Und auf einmal aus meinem Mund sind die Worte gekommen, aber Gott hat Deutschland nicht vergessen. Und Gott hat Österreich nicht vergessen. Und er wird eine mächtige Erweckung senden nach Deutschland und nach Österreich und nach Europa. Und Tausende und Zehntausende werden sich täglich bekehren. Halleluja. Gottes Liebe für dieses Land ist so groß. Das sollten wir niemals bezweifeln. Und ich glaube, wir kommen näher und näher und näher an diese Zeiten. Übernatürliche Beschleunigung. Mach dich auf. Bau dein Altar. Verbringe Zeit mit dem Herrn. Such den Herrn. Leg dein Leben auf seinem Altar und sag, Herr, lass dein Feuer fallen, wenn es gibt etwas in meinem Leben, die dir nicht wohlgefällig ist. Etwas, die mir zurückhält. Irgendetwas, die mich ablenkt von deinem Auftrag. Herr, verbrenne das. Verzehre das. Lass nur das übrig bleiben, was von dir ist. Halleluja. Und ich bin überzeugt und ich halte fest dran, wir werden Zeiten erleben hier in Deutschland und auch in Österreich und auch in Europa, wo Tausende und Zehntausende sich bekehren werden. Amen. Vielleicht sagst du, ich habe gekämpft mit schlechten Gewohnheiten, mit Rauchen oder mit diesen vielen Jahren. Übernatürliche Beschleunigung. Beschleunigung kommt jetzt zu dir. Die Kraft Gottes. Halleluja. Wenn es gibt Dinge in deinem Leben, die abgeschnitten werden sollte, lass uns ganz kurz die Augen zumachen. Wenn es gibt irgendeinen Bereich deines Lebens und du hast mit dem gekämpft und du weißt du, ist es dir ein Last, ist es auch Gott nicht wohlgefällig und du möchtest heute frei werden von dem. Heb deine Hand hoch, wo du stehst. Amen. Weil weißt du, wir reden von der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist hier. Halleluja. In Jesu Namen. Alle Ketten zerbrochen. In Jesu Namen. Halleluja. Alle Ketten zersprengt. Vater, ich danke dir auch für die Kraft deines Geistes. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Und Herr, ich danke dir, dass Gewohnheiten, die nicht in Ordnung sind, dass sie werden jetzt verbrannt, verzehrt durch die Feuer deines Geistes. Ich danke dir auch, mein Gott und mein Herr. Halleluja. Dass Ablenkungen und unnötige Dinge und fragwürdige Dinge und Dinge, die zurückhalten und Sorgen und Ängste, sie werden verbrannt, sie werden verzehrt jetzt in Jesu Namen, nicht nur hier, sondern auch zu Hause. Danke für dein Feuer, oh Herr, in Jesu Namen. Halleluja. Und Herr, wir geben uns dir hin, wir sagen, hier sind wir, gebrauche uns, sende uns, verwende uns, verherrliche Jesus in uns und durch uns. Amen. Sag Amen. Sag Halleluja. Sag danke, Herr, für dein Feuer. Frisches Feuer. Mehr Feuer. Jetzt. Amen. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, alte Zeit auch zu Hause. Du musst nicht Steine irgendwie jetzt aufbauen. Du musst auch nicht Gebetsbänke. Einfach diese Zeit mit den Herrn. Es gibt nicht etwas, die wir, weißt du, wir können es mit nichts anderes ersetzen. Halleluja. Ich war echt schön mit euch heute und danke. Ich weiß, ich bin schon eine Viertelstunde zu lang gegangen. Aber ich habe es ganz sicher eine halbe Stunde kürzer gemacht, als ich wollte. aber wir lieben euch und wir schätzen euch und vielleicht machen wir alle ganz kurz die Augen zu und Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, die heute gekommen ist und auch die zu Hause jetzt eingeloggt sind, Vater. Danke für deinen Segen, Herr. Du kennst uns durch und durch. Und ja, Herr, wir geben unser Bestes und wir vertrauen dir für die Hilfe deines Geistes, dass wir übernatürliche Beschleunigung erleben werden in die Bereichen unseres Lebens, Vater, wo wir das brauchen. Und ich danke dir, dass Segnungen werden schneller kommen, Heilungen werden schneller kommen, Versorgung wird schneller kommen, Ressourcen werden schneller zur Verfügung gestellt werden. Unsere Familie, unsere Verwandten, die werden schneller zu dir kommen. Ich glaube dir dafür. Und Vater, miteinander, wir glauben dir, dass Deutschland erfüllt wird mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Vater, wenn es eine oder den anderen heute gibt oder die vielleicht zu Hause schaut und die sind noch nicht überzeugt, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie nicht sicher sind, ob sie gerettet sind oder nicht. Ich bete, Heiliger Geist, überführe sie von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und offenbare Jesus. Lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind. In Jesu Namen. Und wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist oder nicht, ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Zu Hause auch, du kannst es auch laut zu Hause beten. Und ich würde euch alle ermutigen, mitzubeten. Das wird vielleicht einer oder den anderen, der das gerne machen möchte, aber fühlt sich vielleicht ein bisschen irgendwie scheu. Das wird sie auch helfen, mitzubeten, ja? Machen wir die Augen zu und sprechen wir miteinander. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Ich danke dir dafür. Danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich danke dir für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben oder erneuert als eine neue Hingabe. Segne sie, umgebe sie mit Liebe, Friede und Freude und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Pastor Bernd.
Vielen, vielen Dank, lieber Pastor Fred. Und für alle die, die das entschieden haben, eben, wenn du hier im Raum bist, natürlich nur zu Hause, schreibst du mir einfach eine E-Mail an pastor@cclm.de. Wenn du hier bist, gehst du einfach anschließend nach dem Gottesdienstende zu dieser jungen Frau vorne, die wird euch mit nach nebenan nehmen, hat noch ein Geschenk für euch, ein persönliches Gebet. So geht mit Sabina dann nach nebenan. Ja, und bevor ich das jetzt hier alles zusammenfasse, was Pastor Fred gesagt hat, habe ich gedacht, ich mache es andersrum. Ich habe einfach drei Zitate, die das bestätigen, was er gesagt hat. Und von der anderen Seite, ich liebe Zitate, ich weiß, du magst auch Zitate. Zitat 1 ist von Bill Johnson. Ein Lebensstil des Durchbruchs ist die Natur gemäß der Begleiterscheinung eines Lebensstils der innigen Beziehung zum Vater. So, das fand ich sehr nett, weil ja meine innige Beziehung, die drückt letztendlich aus und bereitet vor, was im Durchbruch im übernatürlichen Bereich überhaupt passiert. Weil da passiert etwas, was man nicht sieht vorher in mir. Amen. In dir. Indem wir dem Vater näher kommen. Das zweite Zitat ist von Smith Wigglesworth. Die schwierigsten Umstände sind nur Hebebühnen in die Gnade Gottes. Wenn du gerade schwierige Umstände hast, hey, sag, juhu, Hebebühne. Und das dritte ist von Dwight L. Moody. Das habe ich jetzt nur so zitiert. Ich weiß nicht, möglicherweise war das Zitat ein bisschen anders, aber sinngemäß sagte er, die Person, mit der ich die größten Probleme habe, ist Dwight L. Moody. da habe ich mich so wiedergefunden, dass ja, also wenn ich mit irgendeinem wirklich Probleme habe, dann ist das der Typ im Spiegel. Den dahin zu bringen, wo Gott ihn haben will, das ist die große Herausforderung meines Lebens. Und vielleicht findest du dich dann ja auch da ein bisschen wieder. Ja, vielen, vielen Dank. Großartige Predigt. Ich mag den Gedanken der übernatürlichen Beschleunigung. More Lord! Das nehmen wir begeistert. Nehmen wir das mit.